Präsident Putin kann den Krieg mit einem einzigen Befehl beenden. So Bundeskanzler Scholz vor der UN-Generalversammlung gestern Nacht. Und auch heute im Sicherheitsrat gab es klare Worte in Richtung Russland als Aggressor. Zu mehr als deutlichen Worten ist der Sicherheitsrat aber eigentlich auch nicht fähig, solange die Atommacht Russland auch Vetomacht ist. Selenskyj forderte den vollständigen Rückzug Russlands. Der Außenminister Lavrov aus Russland, der lehnt das erwartungsgemäß ab. Wie kommt man nun zu einem Waffenstillstand, zu Verhandlungen? Wird dieser Krieg militärisch entschieden und gibt es noch eine Chance für die Diplomatie? Selenskyj und Lavrov vor der UN. Wie stark ist der Rückhalt für die Ukraine? Unser Thema heute.
Phoenix-Runde.
Guten Abend und ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Irina Solonenko ist bei uns. Sie leitet das Ukraine-Programm am Zentrum Liberale Moderne, ist Expertin für europäische Integration und Außenpolitik und war auch gerade noch vor kurzem in ihrem Heimatland. Helmut W. Ganser, er ist Brigadegeneral AD und er war unter anderem militärpolitischer Berater der deutschen ständigen Vertreter bei der NATO und bei den Vereinten Nationen. Ich begrüße Michael Thumann von der Wochenzeitung Die Zeit. Er leitet als außenpolitischer Korrespondent das Büro in Moskau. Zum dritten Mal ist er dort in Russland tätig. Und seine Erkenntnisse sind nachzulesen im Buch Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Zugeschaltet ist uns Jan van Aken. Er ist Referent für internationale Krisen und Konflikte bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er war im Bundestag außenpolitischer Sprecher seiner Partei Die Linke und war als Biowaffeninspekteur bei den Vereinten Nationen tätig. Frau Solonenko, wir haben gesehen, Wladimir Selenskyj gestern bei der Vollversammlung, heute im Sicherheitsrat, wo er klar wirbt um Unterstützung. Welchen Eindruck haben Sie? Wie stark ist die Unterstützung für die Ukraine noch?
Wir wissen, dass Mehrheit von Ländern in Generalversammlung etwa 141 oder 143, je nachdem, Russland verurteilen und die Ukraine unterstützen. Es gab mehrere Resolutionen, die das zeigen, ja, und dann etwa 7 Länder, die sind dagegen. Belarus zum Beispiel, Mali und so weiter, die Länder, die von Russland unterstützt werden. Das hat sich nicht geändert. Also es gibt viele Bemühungen, diplomatische Bemühungen seitens Westens, seitens der Ukraine, um globale Süden sozusagen zu überzeugen, die Ukraine mehr zu unterstützen, weil so 37 Länder, die haben immer ihre Stimme enthalten. Mhm. Aber es hat sich nicht geändert. Also die Zahl ist gleich.
Es gab eine Menge leerer Stühle da in der Vollversammlung, als er geredet hat. Das fiel auf. Haben Sie das Gefühl, dass sich da was geändert hat? Oder ist das eher ein Zufall, dass man das so gesehen hat?
Ja, also ich denke, die Menschen nutzen die Versammlung auch, um bilaterale Gespräche zu halten. Ich will das nicht als Zeichen von irgendwas verstehen. Ja.
Mhm. Herr Ganser, wie haben Sie es wahrgenommen, die beiden Auftritte, also im Sicherheitsrat und in der UN-Vollversammlung, wo Selenskyj auch einen Friedensplan präsentiert hat?
Ja, ich stimme Ihnen grundsätzlich zu, aber ich habe auch den Eindruck, es wird schwieriger für die Ukraine im Verhältnis zum letzten Jahr, vor einem Jahr bei der Generalversammlung. Selenskyj musste zunächst die Rede des brasilianischen Präsidenten anhören, von dem nie über die Lippen kommt, dass die Russen zu verurteilen sind. Dann hat Präsident Biden gesprochen. Der hat sehr lange sich an den globalen Süden gewandt mit dem zentralen Satz, your future is bound to ours. Also eure Zukunft ist mit unserer verbunden. Ein toller Satz. Mhm. Und dann hat er ein Tour de Ressort gemacht über vielen Themen und erst am Schluss ging er auf die Ukraine ein, dann aber mit klaren Worten. Also ich vermute, dass in der Weltgemeinschaft, auch in der Vollversammlung der Vereinten Nationen, eine gewisse Ungeduld ist und man eher auf irgendeine Art der Kriegsbeendigung drängen wird. Ja, und das ist ein Problem. Und sicher hat sich Präsident Selenskyj sehr gut geschlagen, auch heute noch, heute Abend im Sicherheitsrat. Aber es wird schwieriger.
Mhm. Auch in Deutschland fast 50% sagen, Ukraine sollten Gebiete abgeben. Ja. Mhm. Also überall sind Menschen müde, klar.
Herr Thumann, wie sehen Sie es und wie sieht man es aus russischer Sicht? Wie wichtig ist diese UN-Vollversammlung? Wie wichtig wird die, wie ernst wird die eigentlich in Russland genommen? Weil man ja klar ist, als Vetomacht im Sicherheitsrat hat man sowieso alle Möglichkeit, alles zu blockieren.
Ja, die Vereinten Nationen werden in Moskau in letzter Zeit schlecht geredet und man betont immer mehr die Bündnisse, die man dann gemeinsam mit China hat, die BRICS-Staaten, Brasilien, Indien, China, Russland oder auch die Shanghai-Organisation. Deshalb fährt man dort halt hin, um seinen Standpunkt klarzumachen. Und natürlich, falls es nötig ist, im Sicherheitsrat, falls sich da eine Resolution zusammenbrauen sollte, die in irgendeiner Form Russland schaden könnte, dann belegt man die natürlich sofort mit einem Veto. Also Russland schaut auf die Vereinten Nationen heute im Wesentlichen als Blockademacht. Und ansonsten sieht man halt zu, dass man an den globalen Süden appelliert und sehr betont, dass dies nun ein europäischer Konflikt sei, mit dem die anderen eigentlich nichts zu tun hätten und wo dann natürlich der Westen entsprechend seine Schuld trage. Das ist die Moskauer Lügengeschichte, die sie überall verbreiten.
Mhm. Herr von Arken, wie bewerten Sie das, die Tatsache, dass nun Selenskyj und Lavrov da beide da im Sicherheitsrat, wenn auch nicht gleichzeitig, sind sie ja nicht aufgetreten, Selenskyj, der nochmal so stark um Unterstützung wirbt. Haben Sie den Eindruck, dass man, ja, dass es tatsächlich etwas bewirbt, dass es da eine Chance gibt für eine Diplomatie, die zu einem Waffenstillstand oder Verhandlungen führen kann?
Also ich bin mir sicher, dass es Verhandlungen geben wird. Im Moment sieht es aber noch gar nicht danach aus. Allein die Tatsache, dass sie nicht mal gemeinsam in einem Raum sein können, spricht ja auch schon mal gegen Verhandlungen auf einer gewissen Ebene. Auf der anderen Seite ist die militärische Situation ja so, dass es eigentlich ein militärisches Patt ist, das beiden Seiten extrem wehtut. Das ist eigentlich immer die beste Voraussetzung für Verhandlungen. Ob das nun in 2 Monaten oder in 2 Jahren ist, wissen wir nicht. Ich hoffe, jeden Tag früher ist besser. Und ich glaube, das jetzt in New York ist kein Gradmesser für die Verhandlungen, sondern der Gradmesser ist das tatsächlich, was passiert gerade in der Ukraine an der Front. Und ja, das tut beiden Seiten sehr weh. Und ich hoffe, dass es bald eine internationale Initiative gibt von all denen, die noch Einfluss haben auf Moskau, dass es denn endlich zu Verhandlungen kommt. Aber sieht man heute nichts von.
Mhm. Schauen wir mal auf die militärische Lage, Herr Ganser, aus militärischer Sicht. Wo befinden wir uns da gerade in diesem Krieg? Wir hatten alle gehofft auf eine Offensive der Ukraine, die nicht so gut gelaufen ist. Es gibt aber ein paar Eroberungen oder Rückeroberungen. Also wo stehen wir da gerade?
Ja, die Gegenoffensive läuft jetzt seit gut 3 Monaten. Und der Ukraine ist es nach Anfangsschwierigkeiten gelungen, an der Südfront Richtung Asowsches Meer durch die erste große Verteidigungslinie der Russen durchzubrechen und vielleicht auch in die zweite einzubrechen. Und es ist gelungen, auch diesen Einbruch auszuweiten, denn das müssen sie tun, weil sonst, wenn der Korridor zu Angriffskorridor und Gefechtsstreifen zu schmal ist, sonst sie ihre Flanken gefährdet sind durch Gegenstöße der Russen. Jetzt sehen wir seit 1-2 Wochen, dass der Angriff nicht weitergeht. Die einen sagen, der Angriff sei in Stocken geraten. Ich tendiere eher zu der positiveren Einschätzung, dass das eine Art operative Pause ist, die beabsichtigt ist, um auch frische Kräfte nachzuführen, also die Kräfte, die vorne jetzt abgenutzt sind, abzulösen. Was den weiteren Gang der militärischen Lage angeht, diskutieren wir auf einer ungesicherten Faktenlage. Mhm. Denn wir wissen nicht, welche Reserven die Ukraine noch hat, die sie noch einführen kann. Und wie sieht das auf der russischen Seite aus? Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass im ukrainischen Generalstab, dass dort jetzt abgewogen werden muss zwischen 2 Optionen. Entweder man hat den Eindruck, wir haben noch genug Reserven, die stoßen wir jetzt, mit denen stoßen wir weiter vor. Oder wir bleiben auf der sicheren Seite und halten diese Kräfte zurück, um die bisher erreichte Frontlinie zu konsolidieren und damit in den nächsten Kriegswinter zu gehen.
Mhm. Frau Solonenko, wie sehr glaubt man in der Ukraine noch an eine militärische Lösung, einen militärischen Sieg?
Ja, Mehrheit von Menschen, so über 90%, unterstützen, dass die Ukraine keine Zugeständnisse erlaubt und dass die Ukraine Krim, ganze Territorium zurückbekommt. Und auch Mehrheit von Menschen sind überzeugt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird. Ja. Mhm. Natürlich geht es um militärische Lösung, weil Russland sich nicht zurückzieht. Und ich möchte kurz sagen, man kann nicht von beiden Seiten sprechen, beide Seiten, die leiden. Ja. Ukrainische Städte werden regelmäßig beschossen. von Raketen angegriffen, Zivilisten sterben. Das ist nicht der Fall in Russland. Also man kann das nicht auf gleiche Ebene stellen.
Trotzdem sterben natürlich auch russische Soldaten.
Ja, aber ukrainische Soldaten auch, ja. Das ist was anderes. Aber Zivilisten, Kinder, ja, in der Ukraine.
Ja. Herr Thumann, wie stark ist die Unterstützung aus Russland noch für diesen Krieg? Wie stark ist da der Wille, zu sagen, wir gewinnen das auf jeden Fall militärisch?
Wenn man der Propaganda und den, wie soll ich sagen, hingebürsteten Umfragen Glauben schenken möchte, dann ist es eine überwältigende Mehrheit der Russen, die hinter diesem Krieg steht. Es ist wahrscheinlich, das ist jetzt so mein empirischer Eindruck aus Zufallsgesprächen in Moskau und in der Provinz und mit denen ich halt eben Interviews führe, dass es eben doch eine Mehrheit ist, aber nicht diese überwältigende Mehrheit. Und ich glaube, es gibt eine erhebliche Zahl von Russen, die einfach schweigen. Eine kleine Zahl, die zum Schweigen gebracht wurde, die wirklichen Kriegsgegner. Und insoweit muss man aber unter dem Strich sagen, für das Regime ist das egal, solange keiner die Stimme erhebt, resultiert das quasi in 100% Unterstützung für sie. Man muss sagen, dass die Propaganda derzeit mit ihren Erzählungen und Lügenmärchen über den Krieg die Lage im Griff hat und deshalb entsprechend auch die Bevölkerung, die zu wohl 80% nach wie vor das Staatsfernsehen konsumiert, dann eben auch dahin bringt, nichts zu sagen bzw. zu unterstützen.
Also wenn es so ist, beide Bevölkerungen unterstützen diesen Krieg weiter. Herr von Arken, wie wichtig ist es dann, dass der Westen so stark die Ukraine unterstützt, eben auch und besonders militärisch? Sie haben sich oft gegen Waffenlieferungen ausgesprochen. Wie sehen Sie es jetzt nach dieser langen Zeit des Krieges schon?
Ja, ich würde mal sagen, es gab am Anfang eine Idee bei der Bundesregierung oder im Westen. Die Idee war, wir unterstützen die Ukraine militärisch massiv, soweit es irgendwie geht. Und dieser Plan ist jetzt an die Grenzen gekommen. Ich will nicht sagen gescheitert, weil natürlich wurde mit den Waffenlieferungen auch verhindert, dass die ganze Ukraine überrollt wurde. Auf der anderen Seite ist das, was das Ziel war, nämlich die besetzten Gebiete wieder zu befreien, ist in ganz weite Ferne gerückt. Und deswegen, was mir im Moment fehlt, ist eigentlich, dass endlich mal drüber geredet wird, ja, was ist denn jetzt der Plan B? Egal, wie man den Plan A gefunden hat, ob man das richtig oder falsch fand mit den Waffenlieferungen, das ist jetzt an die Grenzen gekommen. Und ich finde, dass jetzt immer noch über Taurus-Raketen und diese und jede Artilleriegeschosse und wie viele davon diskutiert wird, das finde ich mittlerweile nach 18 Monaten nicht mehr richtig. Wir müssen doch mal Zeit uns dafür nehmen, nicht über Waffen zu reden, sondern darüber, na, was kann denn eine Bundesregierung tun, dass es wirklich zu Verhandlungen kommt? Wie viel kann die Bundesregierung investieren in eine friedliche Lösung in der Ukraine, nicht nur in die Waffen?
Hätten Sie da einen konkreten Vorschlag?
Im Moment völlig unter.
Hätten Sie da einen konkreten Vorschlag, was die Bundesregierung jetzt tun könnte?
Ja. Ich glaube schon, man muss sich ja mal fragen, wie kommt es überhaupt zu Friedensverhandlungen? Und die erste Voraussetzung ist natürlich, dass beide Seiten das wollen. Ich bin mir sicher, dass es in Kiew da ein Interesse dran gäbe. Mhm. In Moskau gibt es im Moment nicht. Und dann ist die Frage, wer kann denn überhaupt Moskau dazu bewegen, sich zumindest erstmal auf Gespräche einzulassen? Was am Ende rauskommt, muss man sehen. Mhm. Und das sind klassisch gesehen, das haben wir gelernt in anderen Kriegen, das sind die engsten und größeren Partner. Und das wäre hier China. Ich warte eigentlich seit Monaten, wenn nicht seit anderthalb Jahren darauf, dass auch die Bundesregierung, dass verschiedene europäische Staaten auch mal was investieren da rein, dass man sagt, China, wir würden gemeinsam eine Friedensinitiative mit euch machen. Ja, wir wissen, das kostet uns jetzt was außenpolitisch. Wir würden China aufwerten außenpolitisch. Aber wenn wir Frieden für die Ukraine wollen, und zwar einen gerechten Frieden, nicht irgendeinen schnellen Frieden, wo die Ukraine geteilt wird. Wenn wir gerechten Frieden wollen, dann geht das ohne China nicht.
Aber China hat
muss
ja
man
auch
mal was auf den Tisch packen.
Ja, aber China hat ja auch bereits schon was versucht, was jetzt auch nicht geholfen hat erstmal.
Die Ukraine unterstützen den Krieg nicht. Sie haben gesagt, dass beide Seiten den Krieg unterstützen.
Die Ukraine, ich meinte, die Bevölkerung steht hinter, dann habe ich das nicht richtig ausgedrückt.
Die Ukraine
ich wollte sagen, dass,
Frieden,
dass beide Bevölkerungen sozusagen hinter ihrem Präsidenten stehen und hinter dem, was dort gemacht wird.
Ja, gut, genau.
Herr von Arken das sagt, so geht das ja auch nicht. So geht das eigentlich nicht. Mhm. Die Bundesregierung kann jetzt nicht einfach nach vorne gehen mit einer Friedensinitiative, sondern das muss multilateral eingebunden werden. Wir hatten ja schon die beiden Konferenzen in Kopenhagen und in Jeddah in Saudi-Arabien auf Ebene der hohen Beamten. Und dieser Prozess mit vielen Staaten, der muss weitergetrieben werden. Und China wird sich zurückhalten. China ist verbündet mit Russland. Ja. Und wird sich zurückhalten und hat ja auch seine eigenen geopolitischen Interessen darin. Aber ich denke, dass dieser Prozess, der da in Jeddah und auch ja, weitergetrieben werden soll, da müssen wir, da könnten wir in diesem Rahmen, aber nicht in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Initiative, sondern in stiller Diplomatie könnte etwas vorangetrieben und werden.
Würde das aber bedeuten, Frau Solonin, dass man sagt, man muss trotzdem, braucht man mehr Waffen noch weiterhin vom Westen?
Ja, dieser Krieg würde nie so lange dauern, wenn Westen nicht gezögert hätten mit Waffenlieferung. Wir bekommen trotzdem die Waffen, aber später, ja, später als man braucht. Und ich möchte sagen, es geht nicht um Krieg gegen die Ukraine, es geht um Krieg gegen internationale Friedensordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft wurde. Und wenn wir jetzt akzeptieren, dass das Land, die Aggressor Krieg führt, die Macht hat, dass wir akzeptieren, dass dieses Land auch Recht hat, ja, in welcher Welt werden wir morgen wohnen? Das ist nicht in Ordnung, finde ich. Und zweiter Punkt, in okkupierten Gebieten, Menschen leiden von Terror, von Gewalt. Es ist nicht, also es ist schrecklich, ja. Und es geht nicht um Territorien, es geht um Menschen, die normal leben wollen, ja.
Die Diskussion über die Waffenlieferungen, die haben wir von Anfang an, wird die sehr kontrovers geführt. Aber Herr Thumann, es war ja man war sich einig, dass der Westen die Waffen liefern muss. Deutschland liefert sehr viel jetzt. Die USA sind ein starker Partner, der liefert. Wie wichtig ist es, dass man wirklich weiterhin liefert? Und was hätte sich geändert, wenn man vielleicht ein paar Sachen etwas früher hätte liefern können?
Naja, sicherlich hätte, wenn man früher bestimmte Waffen geliefert hätte, vor allem eben auch bei den Panzern oder sich womöglich auch entschieden hätte, mehr für die Luftunterstützung zu tun, dass man halt im Verbund kämpfen kann, Luft und die Landstreitkräfte, dann wäre womöglich auch die Offensive in diesem Sommer etwas anders noch abgelaufen, man wäre vielleicht schneller vorangekommen. Das ist natürlich spekulativ heute, aber ich denke, man hätte die Ukraine sicherlich früher mit mehr ausstatten können. Was ganz entscheidend ist, glaube ich, ist, dass in der Diskussion wurde immer gesagt, au wei, wenn wir jetzt liefern, wir liefern Panzer, wir liefern Gepard. Mit jeder Diskussion war die Frage, dann kommt die Eskalation und dann würde Putin ja ganz, ganz anders reagieren und womöglich. Das ist nicht passiert. Und darin sehen wir hier auch ein Muster dieses Krieges, dass eben in der Tat sich Russland, die Ukraine, aber eben auch die Unterstützer der Ukraine darin eingerichtet haben, in einem Krieg, der jetzt auf einem hohen Niveau geführt wird, dieser Landkrieg, aber dass von dieser steten Eskalation, die immer an die Wand geworfen wird, trotz aller Atomdrohungen aus Moskau, die natürlich vor allem aus Deutschland gerichtet sind, weil man weiß, die Deutschen sind besonders rezeptiv, und nicht so entspannt in dieser Frage wie die Franzosen oder die Briten, dass man halt eben versucht, hier psychologisch einzuwirken auf Deutschland, dass Deutschland nicht mehr liefert, aber dass eben tatsächlich wirklich nichts passiert ist in diesem Sinne. So, und ich glaube, das hat auch einen Hintergrund, nämlich den, dass Moskau eben derzeit nicht intendiert, solche Waffen einzusetzen. Ich glaube, für sie ist es ganz entscheidend, jetzt in diese Offensive nicht vorankommen zu lassen und die Stellung weitgehend zu halten und dann im nächsten Frühjahr, ja, womöglich eine russische Offensive zu führen.
Okay, das klingt jetzt, Herr von Hagen schüttelt den Kopf, den würde ich jetzt mal dran nehmen, weil er benachteiligt ist als Zugeschalteter. Und dann Herr Ganser, bitte schön, Herr von Hagen.
Also ich weiß nicht, da sind mir jetzt zu viele Panzer im Kopf. Ich glaube, dieses ständige militärische Gerede verstellt auch den Blick auf eine andere mögliche Lösung. Ich will mal daran erinnern, dass schon im letzten November der Chef, der Chief of Staff in den USA gesagt hat, jetzt ist die Ukraine gerade am Siegen. Jetzt haben wir gerade in Kharkov irgendwie Fortschritte erzielt. Jetzt ist der Moment für Friedensverhandlungen. Da haben alle hier in Europa gesagt, nee, wir sind da gerade am Gewinn, bloß nicht verhandeln. Und er hatte recht gehabt. Das ist ein ganz alter Fehler in Kriegen, dass die gerade glauben, am Gewinn zu sind, die wollen immer nicht verhandeln. Und deswegen dauert es oft Jahre der tödlichsten Kriege, bevor beide Seiten bereit sind zu verhandeln. Und ich finde, da hatte mal, das sage ich wahrscheinlich nicht oft in meinem Leben als Linker, aber da der Chief of Staff der USA hat im November genau den richtigen Punkt gesetzt. Und jetzt im Moment, wenn Sie jetzt in die US-amerikanischen Medien gucken, da ist die ganz große Breite der Meinung, der Krieg ist an die Wand gefahren, wir müssen jetzt über eine Friedenslösung nachdenken. Nur, wenn man gerade nicht so am Gewinn ist wie im letzten November, wird es schwieriger. Und da sage ich, wenn wir heute Abend wieder nur über Panzer reden und wie schneller hätten die Panzer geliefert werden müssen, dann werden wir niemals in die Debatte kommen, ja, was kann Deutschland denn investieren in eine Friedenslösung? Das fehlt mir wirklich in der Diskussion.
Wir können ja mal umgekehrt schauen. Wir können ja mal schauen, mit wem wir eigentlich reden wollen. Und da kann ich aus Moskau dreierlei berichten. Erstens, für Putin läuft dieser Krieg innenpolitisch sehr gut. Trotz des Rubelverfalls muss man sagen, es ist überhaupt kein Vergleich zwischen dem Leiden der ukrainischen Zivilbevölkerung und den gelegentlichen Drohnen, die mal in Moskau fallen, die uns überhaupt keine Probleme machen, weil die Moskauer Stadtreinigung die sofort wieder am nächsten Morgen beseitigt. Zweitens, Putin stellt derzeit die russische Industrie auf eine langfristige Kriegswirtschaft um. Er signalisiert damit, dass er jetzt nicht auf das Verhandlungsangebot wartet, sondern er signalisiert damit, dass er weiter gedenkt, diesen Krieg zu führen. Und es gibt einen ganz wichtigen innenpolitischen Grund. Das sind übrigens alles innenpolitische Gründe, die mit dem Westen und ob wir Waffen liefern oder nicht, gar nichts zu tun haben. Mhm. Sondern ganz wichtig für ihn ist, der Krieg ist mittlerweile seine wesentliche Herrschaftsbegründung. Dieses ist ein Krieg um Leben und Tod, um das Überleben der Russischen Föderation. Und nur ich, Putin, bin in der Lage, diesen Krieg zum Ende zu führen, siegreich. Und das mit dieser Botschaft etabliert er sich gerade und geht in die Präsidentschaftswahlen Anfang 2024. Und möchte ich sehen, wer da ein erfolgreiches Angebot machen kann.
Okay, wenn wir das hören, Herr Ganser, dann klingt das ja so, dass wir gar keine Möglichkeiten haben, auf Putin einzuwirken.
Ja, Herr Thumann, ich sehe das, was Sie vorher gesagt haben, etwas anders. Es ging um den graduellen Ansatz und dass immer zu spät geliefert wurde und so weiter und mit den Eskalationsrisiken. Dieser graduelle Ansatz ist ja vor allem aus Washington gefahren worden und mit Recht. Und gerade der eben zitierte amerikanische Stabschef General Mark Milley, der hat immer wieder darauf hingewiesen in Interviews, dass man dass Amerika bei jedem Schritt Eskalationsrisiken betrachtet. Und dass man hat sich da sozusagen herangetastet mit diesem graduellen Ansatz, der ja auch von der Bundesregierung dann mitverfolgt worden ist. Das war richtig. Und was das nukleare Risiko angeht, war eigentlich immer klar, nicht weil jetzt Panzer geliefert werden oder noch mehr Panzer geliefert werden, gibt es ein Risiko, sondern ein Risiko gibt es am Ende einer Straße, wo das Regime in Moskau mit dem Rücken zur Wand steht, wo Putin vielleicht selbst in seiner Machtposition gefährdet ist. Das könnte, der Triggerpunkt dafür könnte die Krim sein, wenn die Krim gefährdet ist für Russland. Sodass ich also im Nachhinein auch diesen graduellen, langsamen Ansatz sehe, wenn das auch für die Ukraine zu wenig war. Und alle Argumente, was wäre gewesen, wenn, Sie haben ja selbst gesagt, das ist spekulativ, sind immer schwierig.
Ja, weil man, genau, und das ist ja eben auch der Grund, weil eben das Regime so fest im Sattel sitzt, zumal nachdem nach der Rebellion von Prigozhin und dann schließlich Prigozhins Tod, unter welchen Umständen auch immer, weil das Regime so fest im Sattel sitzt, sehe ich eben auch derzeit, trotz der steten Atomdrohung, die Umsetzung dessen eben nicht. Mhm. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Und deshalb glaube ich, müssen wir uns einfach nur bewusst machen, dass wir es mit zwei Stufen des Krieges zu tun haben, eben einerseits der propagandistischen Einschüchterung und andererseits dem realen Kriegsverlauf, der derzeit halt eben, wie Sie sagten schon, graduell, aber eben auch von Putin aus graduell stetig fortgeführt wird. Und immer mit Blick auf das nächste Jahr. Okay, weil ich glaube, die Russen bereiten sich da auf etwas Größeres vor.
Okay, dazu kommt eine schwindende Unterstützung, auch zum Beispiel aus den USA. Also 55% der Wählerinnen und Wähler sind gegen zusätzliche Hilfen für die Ukraine, war eine Umfrage von des Senders CNN.
In den USA,
In den USA und unter den Anhängern der Republikaner sogar 71% in den USA wird auch gewählt im nächsten Jahr. Was befürchten Sie da, Frau Solanenke? Wo sehen Sie da oder wie erklären Sie sich das, dass die Unterstützung da schwindet?
Ja, also dieser Krieg hat Folgen für viele Länder. Inflation, Hunger jetzt in Afrika sozusagen. Also es gibt viele negative Folgen und natürlich sind die Menschen erschöpft und müde. Deshalb denke ich, man muss sehr klar sagen, worum es geht. Es geht nicht nur um die Ukraine, es geht um unsere zukünftige Welt. Ja. Auch geht es darum, wenn wir jetzt 1947 schauen, als UNO geschafft wurde, 90% von Bevölkerung, Weltbevölkerung lebte in Armut. Heute ist es 9%. Also diese Friedensordnung hat was für Menschen gemacht, ja. Und das steht jetzt unter Gefahr. Darüber soll man reden, nicht über die Ukraine jetzt, das ist auch der Punkt, aber etwas Größeres. Auch wir sehen, dass es gibt so Machtkampf zwischen demokratischen Ländern und undemokratischen Ländern. Ja. Wir sehen bei unterschiedlichen, es gibt so internationale Indexes, die messen Demokratie weltweit. Viele Länder werden weniger demokratisch als zuvor. Also es geht darum auch, dass eine demokratische Land...
Was ist denn Ihr Ansatz? Wo denken Sie denn, gibt es eine Möglichkeit, also außer Waffen zu liefern?
Nein, also Russland soll diesen Krieg stoppen. Ich denke, man kann Sanktionen verschärfen. Russland hat gelernt, Sanktionen umzugehen. Also unterschiedliche westliche Teile landen in Russland trotzdem für russische Waffenproduktion. Ja? Und wie Sie gesagt haben, genau, das ist ein langfristiger Prozess. Russland hat sich eingestellt, um mehr Waffen zu produzieren und das gelingt Russland. Also mehr Waffen von Westen soll kommen, natürlich. Also das geht nicht anders, leider. Und was Atomgefahr angeht, also in der Ukraine gibt es die größte Atomkraftwerk Europas, Zaporizhia. Es steht auch unter Gefahr. Wenn dort was passiert, das ist also ganz schlimm, ja, kann ich.
Herr van Aken, was würden Sie sich dann, weil Sie sagen, Ihr Ansatz ist ja, man muss auch was anderes dann machen, auf eine andere Art da irgendwie Einwirkung. Ja, was sagen Sie zum Thema Sanktionen? Haben die bis jetzt gewirkt? Sind die zu schwach? Wenn wir Herrn Thumann hören, haben wir gar keine Möglichkeit, eigentlich dann wirklich einzuwirken auf Russland.
Also zu den Sanktionen. Ich finde ja sinnvolle Sanktionen, die gut angewandt sind, auch richtig. Und ich finde gute, gezielte Sanktionen gegen Russland jetzt völlig richtig. Man muss aber sagen, wenn man sich die EU-Sanktionen anschaut, und das habe ich ziemlich genau im Detail gemacht, dann sind die sowas von hilflos und sind überhaupt nicht in der Lage, jetzt die Kriegsmaschinerie zu unterbrechen. Das liegt daran, dass viele EU-Länder sich Ausnahmen da haben reinschreiben lassen für ihre eigenen Industrien. Das liegt aber auch daran, dass sie hauptsächlich, ich sag mal, innenpolitisch motiviert waren. Man wollte halt in Europa zeigen, wir tun was, ohne aber klaren Plan zu haben, was müssen wir genau tun, um das da einzuschränken. Also insofern bei Sanktionen gäbe es, glaube ich, viel zu tun und auch vieles sein zu lassen.
Aber was wäre denn,
was man gerne noch mal was sagen?
Nur mal eine kurze Rückfrage. Also was wären denn sinnvolle Sanktionen Ihrer Meinung nach?
Ja, es gab schon ganz am Anfang letzten Jahres, schon im März, also vor 18 Monaten, einen Vorschlag vom französischen Ökonomen, der hat gesagt, naja, wir müssen doch die treffen, die Einfluss auf die Macht im Kreml haben. Und das ist tatsächlich, das sind nicht die Oligarchen, diese Milliardäre, sondern Oligarch ist man von Putins Gnaden. Aber natürlich das Herz der russischen Wirtschaft, das sind die Mittelständler. Das gibt, glaube ich, 20.000 Personen in Russland, die sind Multimillionäre, die besitzen mehr als 10 Millionen Dollar. Umgerechnet, die tragen die Wirtschaft zentral. Und wenn man diese 20.000 Leute auf Sanktionslisten setzt, dass sie nur noch die Wahl haben, entweder sichere ich mir meine Villa am Starnberger See und mein Konto in der Schweiz oder ich stelle mich auf die Seite Putins, dann hätte man dann einen ganz anderen Konflikt auch, ich sag mal, rund ums Machtzentrum im Kreml initiieren können. All das ist nicht gemacht worden, aus verschiedenen Gründen, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja. Aber da gibt es, glaube ich, viele Ideen, die draußen auch schon geäußert worden sind. Die scheitern aber einfach daran, naja, dass auch eine Bundesregierung Millionäre nicht so gerne mit hart anfasst, weil man könnte ja auch die eigenen Millionäre treffen. Dann wird lieber irgendwie mit so einer Schrotschusskanone auf alle geschossen. Und solche Sanktionen bewirken nicht viel, leider.
Nee. Ja. Okay, aber dann schauen wir noch mal weiter, was irgendwie wirklich was bewirken könnte. Welcher Ansatz jetzt richtig wäre, Herr Ganser? Wo sehen Sie denn jetzt eine Möglichkeit? Jetzt wird gerade wieder diskutiert über die Taurus, über die Marschflugkörper. Da steht noch eine Entscheidung aus. Also macht das denn überhaupt noch Sinn, dass wir über weitere Waffensysteme diskutieren, wenn wir sehen, wir müssten eigentlich vielleicht auf eine andere Art versuchen, diesen Krieg zu beenden?
Ja, zunächst mal, ich habe ja eben nur die taktische Situation beschrieben. Wenn wir das Gesamtbild nehmen, etwa seit einem Jahr, und dabei die operative und die strategische Ebene betrachten, dann haben wir in der Tat aus meiner Sicht seit einem Jahr eine Pattsituation. Das sind ja keine großen Gegenangriffsgewinne seit September letzten Jahres, sodass ich auch der Auffassung bin, dass auch angesichts der riesigen Verluste, auch gerade auf ukrainischer Seite, versucht werden müsste, jetzt auch vielleicht über den Winter hinweg, wahrscheinlich den dritten Kriegswinter, je nachdem, wie man zählt, dass dort auch über diese Initiativen wie in Konferenzen wie in Saudi-Arabien versucht wird, zumindest irgendwann die Kampfhandlungen einzustellen. Die Ukraine veröffentlicht ihre Verluste an der Front nicht, aber es gibt von Zahlen, die die New York Times auf der Basis von Quellen im Pentagon und in der Regierung dort veröffentlicht hat, dass die Rede von 70.000 gefallenen ukrainischen Soldaten, 70.000 verbrannt, zerfetzt, verblutet an der Front. Ja. Ja. Und noch mal 100 bis 120.000, sagt New York Times, die verwundet oder traumatisiert sind. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Und ich weiß noch nicht, ob die Ukraine das, wie lange sie das durchhalten kann, auch angesichts der angeblich Hunderttausenden von wehrpflichtigen Männern, die in Westeuropa sind, die dort angeblich geflohen sind. Also da müsste schon eine Initiative gestartet werden. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Moskau dazu nicht doch bereit ist, angesichts des Desasters, dieses Angriffskrieges, vom Ergebnis her.
Ja, man sagt ja immer, das Bittere ist, dass Russland einfach viel mehr Menschen hat, die sie an die Front schicken können, dass das dann letztendlich eine Frage der Zeit ist. Das klingt natürlich total.
Ich wollte sagen, dass die Zahlen sind vielleicht nicht so wichtig, weil jeder Ukrainer spürt, dass dieser Krieg stattfindet. Die werden Leichen von Soldaten gebracht in jedes Dorf, jede Stadt. Ja. Jeden Tag empfangen die Familien die Gefallenen, ja, sozusagen, außer noch Zivilisten, die sterben wegen Beschüsse. Deshalb, die Zahlen sind nicht so relevant. Wir sprechen jetzt, dass wir die Waffen mit größerer Reichweite brauchen, damit die Leben von Soldaten gerettet werden. Ja? Mhm. Und das ist wichtig für die Ukraine, ich denke, jetzt dieser Korridor, Russlands Korridor zu Krim, Landkorridor abzubrechen. Ja? Mhm. Das wäre jetzt also taktisch gesehen eine sehr wichtige Aufgabe.
Vielleicht ist es notwendig, einmal auf die Kalkulation von Putin zu schauen. Ich habe ja eben schon gesagt, warum es für ihn derzeit einfach absolut Sinn macht, diesen Krieg fortzusetzen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr, wenn nicht noch länger. Und seine Kalkulation beruht unter anderem auf einem großen Einkommen. Und das ist der Ölverkauf. Mhm. Der westliche Ölpreisdeckel griff anfangs, aber greift jetzt nicht mehr, weil sich Saudi-Arabien und Russland in der OPEC Plus zusammengetan haben und Produktionskürzungen von 3 Millionen Fass pro Tag durchgesetzt haben, die jetzt zu einer Erhöhung, jeder von uns spürt das an der Zapfsäule. Und genau da muss man ansetzen. Ich glaube, es ist ein strategischer Fehler des Westens gewesen, sich mit Saudi-Arabien in den letzten 10 Jahren in dieser Weise zu überwerfen, wie es geschehen ist. Ich glaube, dass Saudi-Arabien viele Menschenrechtsverletzungen begangen hat. Und nur, ich glaube, man hätte wirklich anders damit umgehen müssen. Und man sieht heute, welcher Fehler es war, Saudi-Arabien in dieser Weise von der Leine zu lassen. Es gibt eine Initiative aus dem Weißen Haus jetzt, die ich für sehr wichtig halte. Und das ist der Versuch, Saudi-Arabien und Israel in einem Sicherheitspakt mit den Vereinigten Staaten zu verbinden, ähnlich wie das halt eben auch zum Beispiel in Asien ist, mit Japan, Korea und den USA. Das halte ich für einen sehr klugen Weg. Es ist ganz wichtig, Saudi-Arabien wieder näher heranzuführen von Seiten der USA an die USA und nicht an die Seite Russlands zu lassen. Und es ist deshalb auch so wichtig, weil sobald Saudi-Arabien nicht mehr gemeinsam mit Russland die Ölpreise diktieren würde, dann würde auch sofort Putins Einkommen dramatisch sinken. Ich möchte nur an die 80er Jahre erinnern, wo Saudi-Arabien produziert hat wie nichts Gutes und die Sowjetunion damals mit einem historisch niedrigen Ölpreis in die Krise gerutscht ist. Mhm. Da müssten wir wieder hin.
Ja, ich komme noch mal auf einen anderen Punkt. Es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, irgendwann muss dann die Ukraine doch bereit sein, Territorien, also Zugeständnisse zu machen bei den Territorien. Und das wäre eine Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden. Herr Ganser, wäre das richtig? Was für ein Signal wäre das gegenüber Russland?
Wir müssen davon ausgehen, dass die Ukraine wahrscheinlich auch mit noch so vielen westlichen Waffensystemen ihr Territorium nicht ganz zurückerobern können wird. Davon gehe ich aus. Das ist, glaube ich, das kann man sagen. Das heißt ja im Endeffekt, wenn der Krieg beendet werden wird, dann muss es ja einen Kompromiss geben, in dem zunächst einmal es einen Waffenstillstand gibt. Und dann sind vielleicht noch, je nachdem wie weit die Ukraine kommt, 10 oder 15, maximal 15% des ukrainischen Territoriums russisch besetzt. Und dann kommt es natürlich, käme es in einem solchen zunächst mal Waffenstillstandsabkommen natürlich darauf an, dass die humanitäre Situation in den besetzten Gebieten, darüber hat ja Herr Selenskyj heute ja sehr intensiv auch gesprochen, gestern in der Generalversammlung, dass die dann auch normalisiert wird und diese humanitäre Lage wiederhergestellt wird, auch unter Beobachtung eventuell von den Vereinten Nationen. Das wäre ein wichtiger Punkt. Aber und dann ist natürlich die territoriale Frage noch lange nicht gelöst. Mhm. Auch in diese besetzten Gebiete, die okkupiert sind, wird ja nicht anerkannt werden von der Welt oder von mehr als einer Handvoll Staaten.
Ja. Also ganz schwierige Frage, Herr von Haken, Sie wollten da auch gerne was zu sagen, wenn ich das richtig interpretiere.
Ja, ich glaube, das ist die Frage ist zu früh gestellt. Das wissen wir am Ende von Friedensverhandlungen, was dabei rauskommt und ob da irgendwelche Gebiete abgetreten werden oder nicht oder erstmal 10, 20 Jahre unter UN-Verwaltung sind. Das ist immer das Ergebnis von Friedensverhandlungen. Ich glaube, alle, die jetzt sagen, ja, lass uns zusammen an einen Tisch setzen, wenn das dabei rauskommt, da fangen wir gar nicht erst an zu reden. Das ist die Erfahrung aus sehr vielen Friedensverhandlungen. Ich habe das auch erst in unserem Podcast gelernt, wie das genau läuft. Aber man muss sich bedingungslos erstmal hinsetzen. Und dann kann das manchmal sehr lange dauern, sehr schmerzhaft sein, 2-3 Mal abgebrochen werden. Und am Ende gibt es eine Lösung, die für beide Seiten tragbar ist. Und das kann aus meiner Sicht nur ein gerechter Frieden sein für die Ukraine. Und das kann eigentlich nur einer sein, wo keine Gebiete abgetreten werden. Aber das können wir heute nicht diskutieren, sondern heute müssen wir jetzt auch hier drüber reden, wie kriegen wir sie erstmal an einen Tisch. Und dann möchte ich noch mal auf den Anfang der Sendung zurückkommen. Da hatten wir überlegt, hatte ich ja den Vorschlag gemacht, man müsste China viel mehr einbinden. Da hat Herr Ganser mal so lapidar gesagt, naja, das sind doch Verbündete, die haben ihre eigenen Interessen. Das sehe ich anders. Also die China-Experten sagen uns, dass China diesen Krieg auf gar keinen Fall möchte. Mhm. Das liest man auch in diesem 12-Punkte-Programm, was die veröffentlicht haben Anfang des Jahres, wo sie ganz klar den Angriffskrieg auch verurteilen und eigentlich, wenn man die Formulierung genau nimmt, auch sagen, auch die Krim muss zurück an die Ukraine gegeben werden. Also das ist relativ eindeutig formuliert.
Aber sie hätten ja jetzt China die Möglichkeit gehabt, jetzt bei der UN-Vollversammlung wäre das doch eine Möglichkeit gewesen.
Das ist euer Krieg, das ist euer Krieg da in Europa. Wir sind gerne bereit zu vermitteln, aber jetzt müsst ihr erstmal liefern. Und in China gibt es im Moment so eine Stimmung, dass sie sagen, immer wenn ihr was von uns wollt, dann kommt ihr angepischert, jetzt zum Beispiel Friedensverhandlungen mit Russland, und ansonsten beschimpft und provoziert uns nur. Und da muss ich auch sagen, dass eine Nancy Pelosi dann unbedingt nach Taiwan fährt, während gerade der Ukraine-Krieg ist.
Ja, und die Außenministerin, Baerbock von der Diktatur spricht, ist vielleicht diplomatisch ja auch.
Genau. Was wahrscheinlich das sachlich ist falsch.
Völlig falsch mit der Diktatur.
Vielleicht nicht diplomatisch. Ja.
Okay, wichtig zu sagen, dass wenn Ukraine territoriale Zugeständnisse angeht, Russland wird diese Zeit nutzen, um sich besser zu bewaffnen, besser zu vorbereiten. Wir haben das seit 2014 erlebt. Ja? Mhm. Russland hat diese Zeit, weil Westen hat nicht angemessen reagiert, nicht zu stark reagiert. Russland hat diese Zeit benutzt, um sich für den Krieg vorbereiten.
Aber die Ukraine wird doch niemals territoriale Zugeständnisse machen können. Ja, auch die internationale Gemeinschaft wird das nicht wollen. Ja, sondern dann ist das ein besetztes Gebiet, was irgendwann zurückgegeben werden muss an die Ukraine. Vielleicht in einem politischen Prozess, der dann auch nochmal mit scharfen Sanktionen bewährt ist.
Aber die Frage ist auch, welche Signale dann davon ausgingen. Ich würde nur einen ganz kurz, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber weil wir einen alten Konflikt haben, der jetzt neu aufflammt, nämlich Armenien, Aserbaidschan und Bergkarabach. Wo es einen Angriff gab von Aserbaidschan auf Bergkarabach und eine Kapitulation. Herr Thumann, wie bewerten Sie das, wenn man das so sieht, was da jetzt passiert ist? Ist das ein Punkt, der auch Einfluss haben könnte ja, auf die den Krieg in der Ukraine und wie, was bedeutet das für Russlands Position?
Ja, wir haben es halt eben zu tun damit, dass Aserbaidschan jetzt im Grunde um diesen Schatten des größeren Konfliktes nutzt, um sein eigenes Territorium zu arrondieren und halt eben die armenische Verwaltung von Bergkarabach zu entwaffnen. Interessant ist, und da ist der Link zur Ukraine, was Russland dort tut. Russland steht da eigentlich mit Friedenstruppen, soll den Latschin-Korridor, der Karabach mit dem armenischen Hauptland verbindet, sichern. Das haben sie nicht getan. Sie lassen Armenien komplett im Regen stehen. Und das hat einen Grund, und der ähnelt sehr der Ukraine. Nikol Paschinyan, der Ministerpräsident von Armenien, der in einer friedlichen Revolution und freien und gleichen Wahlen an die Macht gekommen ist, an die Regierung gekommen ist, ist jemand, der sich mit Moskau überworfen hat, über die Frage Demokratie und Diktatur, wird von Moskau aus bekämpft. Und deshalb lässt man ihn im Regen stehen und hofft darauf, dass jetzt die Pro-Karabach-Demonstranten vor dem armenischen Parlament ihn möglichst stürzen. Und das ist eine ähnliche Situation wie der Maidan, wie die Maidan-Aufstände, wie die ganzen Auseinandersetzungen in der Ukraine um Autokratie oder Demokratie vor 10 Jahren. Und insoweit haben wir es mit einem ganz ähnlichen Muster zu tun, und Russland handelt wieder ganz ähnlich.
Herr Ganser, Sie waren schon in den 90ern, glaube ich, Berater bei dem, als dieser Konflikt schon mal so aufflammte. Da haben Sie sich auch damit auseinandergesetzt. Da waren Sie an der UNO im Sicherheitsrat, glaube ich, haben Sie da gearbeitet.
Nein, das war noch von dem BMVG aus, einer früheren Verwendung, Anfang der 90er im Verteidigungsministerium. Das war gleich nach dem Großen Krieg, Anfang der 90er Jahre, als die Minsk-Gruppe der OSZE versuchte, diesen Konflikt zu beruhigen. Das waren richtig gute Friedensverhandlungen, wo auch die Konfliktparteien dann an einem Tisch saßen nach einer gewissen Zeit. Es hat auch eine Zeit lang gehalten, aber dann nicht mehr. Ich würde Herrn Thumann zustimmen, was er über das Verhältnis Russland und Armenien gesagt hat, und noch ergänzen, dass Russland jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht daran interessiert ist, sich dort noch mal militärisch zu engagieren. Die sind in Schwierigkeiten in diesem Krieg gegen die Ukraine. Das heißt, sie haben dort die Friedenstruppen und machen praktisch, lassen es laufen, machen praktisch nichts. Können sich nicht eine zweite Front jetzt noch mal leisten da gegen Aserbaidschan.
Aber es bestätigt doch, dass es im Ukraine-Konflikt eben nicht nur um die Ukraine geht, sondern wirklich um Demokratie. Eine weitere größere Ausbreitung wieder der Idee des großen russischen Reiches.
Ist das das? Ja, also Russland verbreitet autoritäre Regime, ja, oder unterstützt autoritäre Regime, und die Länder, die ehemalige russische Kolonien waren, so Ukraine, Armenien, die jetzt demokratisch werden, Georgien, jetzt nicht so, aber Moldova, dort greift Russland ein. Ja, und das ist auch gefährlich für russische Regime natürlich, wenn Demokratie in der ehemaligen Sowjetunion herrscht. Ja.
Ganz zum Schluss gern noch mal, Herr von Aken, was würden Sie denn jetzt, wenn Sie in der Situation wären, hier in der Bundesregierung zu sitzen, was wäre denn ein Punkt, wo Sie sagen würden, da würde ich jetzt ansetzen, um in dem Ukraine-Konflikt zu deeskalieren?
Ich glaube, das Wichtigste ist die Einsicht, dass das bisherige Konzept Waffen liefern, Waffen liefern, Waffen liefern und auf einen militärischen Sieg hoffen, dass das an die Grenze gekommen ist. Einfach mal Luft holen jetzt und sagen, okay, das war Plan A, damit kommen wir nicht weiter. Was können wir jetzt tun, um tatsächlich Friedensverhandlungen weiter zu ermöglichen? Und das ist, wenn das immer gesagt wird, das muss alles hinter den Kulissen, das stimmt nicht. Wir brauchen uns so viele Kriege nur anzugucken. Friedensverhandlungen fanden dann statt, wenn sie öffentlich auch gefordert wurden, wenn die anderen großen Länder auch öffentlich dafür eingetreten sind. All das fehlt im Moment noch, weil alle nur über Waffen reden. Und ich glaube, die Bundesregierung hat sich ein bisschen da rein manövriert, immer weiter nur über die nächste Waffenlieferung zu diskutieren. Ich würde sagen, Luft holen, einmal über Friedensverhandlungen nachdenken und dann alles dafür tun, genauso viel investieren wie in die Waffen. Aber dann steigt vielleicht die Chance ein bisschen mehr.
Es gibt ein ganz tolles Friedensplan von Zelensky. 10 Punkte. Es geht darum, dass die Grundprinzipien von UNO wiederhergestellt werden. Ja.
Nur nicht realistisch.
Ja, leider nicht. Deshalb Waffen, ja.
Bisher schaffen es ja Zelensky und Lavrov noch nicht mal gleichzeitig in einem Raum zu sein, geschweige denn über irgendetwas zu verhandeln. Das ist dann auch die bittere Erkenntnis auch von einem Tag wie heute. Oder Herr Thumann, sehen Sie irgendwas Positives? Und
ich würde sagen, Russlands Manövrierraum in der Welt zu begrenzen, ist ganz, ganz wichtig. Und da muss man dann halt eben auch sagen, Ölpreis, alles tun, damit der Ölpreis sinkt. Und natürlich Russlands Manövrierraum im globalen Süden begrenzen. Das ist etwas, was Diplomatie erfordert, starke Diplomatie von Seiten der Bundesrepublik.
Darüber müssen wir in einer der nächsten Sendungen reden, Herr Ganser. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Vielen Dank, Frau Solonink, Herr Ganser und Herr Thumann und Herr von Arken. Herzlichen Dank Ihnen auch. Und herzlichen Dank Ihnen fürs Interesse und fürs Zuschauen. Morgen sind wir wieder für Sie da und fragen dann: Obergrenze für Flüchtlinge. Ist das die Lösung? Sind Sie wieder dabei? Freut uns sehr. Und jetzt kommt Phoenix der Tag mit Hans-Werner Fittgau. Bis dann. Tschüss.